Die 43. Portion aus der Matthäus 5,19 Serie. 5. Mose 1,1 bis 3,22. Wer bin ich? Im 4. Buch Mose. Der Rückblick des Mose. 5. Mose 1,5. Diesseits des Jordan im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, indem er sprach: Diese Lesung besteht aus einem Rückblick, bei dem sich Mose ausschließlich auf eine Auswahl der Ereignisse aus dem 4. Buch bezieht. Diesem Vorbild werden wir hier folgen und die Geschehnisse und Entscheidungen des Volkes aus diesem 4. Buch in unterschiedliche Kategorien aufteilen. Ziel dabei wird es sein, uns selbst durch die verschiedenen Ereignisse zu prüfen und dabei zu sehen und zu erkennen, wo wir uns heute ganz individuell in diesem Buch wiederfinden können und wo sich unsere Reise mit Gott in unserer ganz eigenen Wüste befindet. Denn wir wissen ja, wie schon mehrfach zum 4. Buch erwähnt, dass alle diese Dinge, die jenen widerfuhren, Vorbilder sind, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. 1. Korinther 10,11. Möge uns unser gnädiger Gott bei unserer Selbstprüfung die Augen und Herzen öffnen und uns in unserer Schwachheit, Fehlbarkeit, Kurzsichtigkeit und Unzulänglichkeit helfen und zur Verherrlichung seines Namens von innen heraus verändern und seinem Sohn mehr und mehr gleichformen. Die Auswahl an Themen für diese Portion sind diese zwei: Lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben? Und finde ich mich im 4. Buch Mose wieder? Wenn ja, wo und wie? Wir wünschen dir wie immer Gottes Segen beim Prüfen der Inhalte. Lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. 5. Mose 1,5. Diesseits des Jordan, im Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, indem er sprach: Damit man die ersten Worte nach diesem 5. Vers besser zuordnen kann, ist es hilfreich, die Inhalte zwischen 2. und 5. Mose in ihrer zeitlichen Abfolge zu verstehen. Ganz grob und in wenigen Worten lässt es sich in Stichpunkten wie folgt zusammenfassen: Die Befreiung des Volkes aus der Sklaverei Ägyptens, die Vergabe der 10 Worte bzw. 10 Gebote am Berg Sinai. Der Rest des 2. Buches beschäftigt sich dann in großen Teilen mit dem Aufbau des Zeltes der Zusammenkunft und endet mit der Erfüllung der Wohnung durch die Herrlichkeit des Höchsten. Das 3. Buch Mose besteht hauptsächlich aus der weiterführenden Vergabe von Geboten, Satzungen, Rechten und Ordnungen und endet mit der Aussage im letzten Vers in 3. Mose 27,34: Das sind die Gebote, die der höchste Mose auf dem Berg Sinai an die Kinder Israel aufgetragen hat. Und der Beginn des 4. Buches startet mit der Musterung des Heeres und der Vorbereitung für den Aufbruch in das verheißene Land. Denn noch sind sie ja, wie zuvor gelesen, am Berg Sinai. An dieser Stelle, also zu Beginn des 4. Buches, setzt Mose mit seinem Resümee an. In anderen Worten, sein Rückblick klammert das gesamte 2. und 3. Buch Mose aus und fokussiert sich einzig und allein auf Ereignisse aus dem 4. Buch. Diesen Rückblick startet er mit dem Zeitpunkt, als das Volk vom Berg Sinai bzw. Horeb losziehen muss. 5. Mose 1,6. Der Höchste, unser Gott, redete zu uns am Horeb und sprach: Lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Direkt mit seinen ersten Worten können wir eine grundlegende Lehre für unser Leben ziehen, denn wir durften ja durch die vergangenen Lesungen lernen, dass die gesamte Wüstenwanderung ein Abbild auf unser aller Glaubensleben ist. Das heißt, so wie sie durch das Blut des Lammes aus der Sklaverei der Weltmacht befreit wurden, sind wir es durch das kostbare Blut unseres Messias Jeschua. So wie sie befinden nun auch wir uns auf einer Reise durch die Wüste mit dem Ziel, die Verheißung zu empfangen. Dafür müssen wir, wie sie auch, im Glauben das Blut des Lammes in Anspruch nehmen und uns durch unseren allmächtigen Gott den Weg durch die Wüste zeigen lassen. Das Erste, was uns bei unserer Reise beigebracht wird, ist die Einhaltung des Sabbats. 6 Tage sammeln, 7. Tag Sabbat, 6 Tage sammeln, 7. Tag Sabbat und immer so weiter, bis wir am Berg Sinai ankommen. Dort erhalten wir dann die 10 Worte und den Rest seiner Gebote, wie im Rückblick kurz erwähnt. Man könnte sagen, wir werden dort am Berg weiter in den Wegen Gottes ausgebildet. Das heißt, wir lernen seine Wahrheit erst einmal fast nur theoretisch, aber später wird es dazu kommen, dass wir sie in unserem Leben ganz praktisch anwenden sollen und werden, sofern wir es wollen. Dieses Lernen am Berg beziehungsweise für uns heute unser Lernen aus seinem Wort, ist bereits ein wichtiger Bestandteil der Wüstenwanderung, denn der Berg Sinai liegt in der Wüste Sinai. Warum ist das wichtig? Unter anderem darum, weil wir verstehen sollten, dass das Annehmen des kostbaren Blutes unseres Messias Jeschua uns direkt in die Wüste führt. Ganz so wie das Volk damals. In dieser Wüste lernen wir die Wege Gottes, die in diesem Fall vom zweiten Buch Mose bis zum Ende des dritten Buches andauern. Dann kommen im vierten Buch die ersten Glaubensprüfungen. Und an dieser Stelle sagt Mose, lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Man könnte es in den Worten unserer Zeit auch so ausdrücken, so Leute, lange genug habt ihr pure Theorie gelernt, jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht es an die praktische Anwendung des Gelernten. Jetzt geht es darum, zu sehen, wer das, was er weiß, auch Gott wohlgefällig einsetzen wird. Denn es steht geschrieben, wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Jakobus 1, 23 bis 25. Tun wir aber nicht das, was wir von Gott empfangen haben, marschieren wir also nicht wie jene los, sondern bleiben stets nur am Berg stehen und empfangen Theorie über Theorie über Theorie und meinen, dass wir so Gott dienen und für ihn kämpfen, dann betrügen wir uns selbst. Jakobus 1, 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wichtige Anmerkung an dieser Stelle. Alles hat seine Zeit, siehe Prediger 3,1. Das heißt, es ist gut, ehe man blind in den Kampf marschiert oder sich selbst irgendeinen Dienst zuschreibt, der gar nicht für einen selbst vorgesehen ist, sich von Gott, seinem Geist und seinem Wort ausbilden zu lassen. Ansonsten kann es schnell passieren, dass wir in die weite Welt hinauslaufen und meinen, die Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben und deswegen nun jeden bekehren können. So funktioniert das aber nicht. Es ist gut, eine Zeit am Berg stehen zu bleiben und von Gott zu empfangen, ganz ohne Kampf. Der kommt, sofern man sich auf den Weg macht, so oder so. Ganz so, wie es damals war. Erst empfangen, dann Heerlager vereinen, dann losziehen. Das heißt gleichzeitig aber auch, dass man deswegen nicht ewig an diesem Berg bleiben sollte, denn wenn man sich nicht mit auf den Weg macht und sich immer nur weiterbildet und weiterbildet und weiterbildet, anstatt sich nach Arbeit auszustrecken, dann kann es sein, dass der Herr am Ende sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Matthäus 7, 21. Die Betonung liegt auf dem Tun. Der Herr sagt nicht, die den Willen meines Vaters im Himmel kennen oder auswendig können. Abschließend. Wie zur letzten Portion aufgezeigt, gibt es zwei Dinge in unserem Glaubensleben, zu denen wir berufen sind, und zwar wir alle. Einmal, dass wir Knechte und Mägde, also Arbeiter für unseren Herrn sind, und einmal, dass wir Israel, also Gotteskämpfer sind. Und auch hier wieder, wir alle. Epheser 6, 10 bis 12. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Dieser Abschnitt in kurz. Es ist gut, sich ausbilden zu lassen, und diese Ausbildung geht ein Leben lang. Aber immer nur in der Ausbildung zu bleiben und nicht irgendwann die Arbeit anzutreten, die Gott einem geben wird, sofern wir uns danach sehnen, ist nicht nach seinem Willen, weil es irgendwann heißt, lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Finde ich mich im vierten Buch Mose wieder? Wenn ja, wo und wie? Das vierte Buch Mose ist das Buch, wo wenig Positives, aber dafür sehr viel Negatives geschieht. Mehr oder weniger sind die einzigen Lichtblicke, wie Mose seine Strafe für seinen Unglauben annimmt, die Fürbitte von ihm und Aaron, der Eifer des Pinchas und die völlige Nachfolge Josuas und Kalebs. Auch wenn diese Aufzählung vielleicht gar nicht so wenig erscheinen mag, sind diese Lichtblicke eingebettet in einen Wust von katastrophalen Ereignissen. Daher schreibt ja Paulus auch den in den letzten Teilen so oft zitierten Vers aus 1. Korinther 10,6: Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Er schreibt nicht, dass diese Dinge zum Vorbild für uns geschehen sind, damit wir uns, wie jene damals, nach dem Guten ausstrecken, sondern eben, wie er es in 1. Korinther 10,11 beschreibt, als ein warnendes Beispiel. In anderen Worten, während dieser 40 Jahre in der Wüste, die, wie zuvor erwähnt, ein Abbild auf unser Leben sind, vom Beginn der Befreiung durch das Lamm Gottes bis hin zum Erhalt der Verheißung in Christus, hat das Volk einige Entscheidungen aus seinem freien Willen getroffen. Nahezu alle davon waren desaströs. Aber laut 1. Korinther 10 wissen wir, dass diese Dinge für uns aufgeschrieben worden sind, sodass wir nicht dieselben Fehler machen. Das heißt im Umkehrschluss, dass diese Warnungen durch Paulus wiederum nicht niedergeschrieben worden sind, damit wir Gründe finden, warum all das, was sie getan haben, doch nicht auf uns zutrifft, sondern sie sind für uns niedergeschrieben worden, damit wir praktische Anwendungen, Parallelen und Lehren für unser Leben darin finden, sodass wir dieselben Dinge nicht einmal ansatzweise wiederholen. Damit unsere Selbstprüfung anhand des vierten Buches ansatzweise in einem überschaubaren Rahmen bleibt, ist es notwendig, dass man die warnenden Beispiele, die für uns niedergeschrieben worden sind, in Kategorien unterteilt. Diese Kategorien lauten als Fragen formuliert grob wie folgt, beginnend mit der Frage zur letzten Portion. Erstens, bin ich ein Erbschleicher oder Kämpfer? Zweitens, beklage ich mich? Drittens, lästere oder verleumde ich? Viertens, verschmähe ich Verheißungen? Fünftens, haben bei mir oft die anderen Schuld? Sechstens, lehne ich mich gegen Gottes Ordnungen auf? Siebtens, bin ich ungeduldig? Achtens, habe ich einen vergleichbaren Unglauben wie Mose und Aaron? Neuntens, lasse ich mich leicht reizen? Und die zehnte Frage, habe ich etwas mit Biliam gemeinsam? Vielleicht sagt man sich anhand dieser Liste schnell, also außer, dass ich vielleicht ungeduldig und ab und an reizbar bin, treffen all die anderen Punkte nicht auf mich zu. Sollte das der Fall sein, sollte uns bewusst werden, dass wir damit die warnenden Worte des Paulus so gut wie komplett vernachlässigen. So auf die Art, was weiß denn Paulus schon, das galt damals nur den Korinthern und ist keine allgemeine Aussage für uns als Gläubige. Sollte man etwas Vergleichbares denken, dann kann man diesen Teil an dieser Stelle hier abbrechen. Für alle anderen, die sich selbst prüfen wollen und sich ihres trügerischen Herzens bewusst sind, werden einige warnende Beispiele dabei sein, die wir hier alle nur kurz anschneiden wollen. Bei genauerem Interesse kann man sich für die detailliertere Betrachtung den passenden Abschnitt im entsprechenden Teil ansehen. Wir haben alle direkt in der Videobeschreibung verlinkt. Erstens, bin ich ein Erbschleicher oder Kämpfer? 4. Mose 32,6. Und Mose sprach zu den Kindern Gad und zu den Kindern Ruben, sollen eure Brüder in den Kampf ziehen und ihr wollt hierbleiben? Wie in der letzten Portion gesehen, haben sich die beiden Stämme Ruben und Gad ihr Erbe selbst bestimmt. Nicht das, was Gott für sie vorgesehen hatte, wollten sie haben, sondern sie redeten sich selbst ein, dass das, was sie für sich selbst zurechtgelegt hatten, auch das war, was Gott ihnen geben wollte. Ihre Augen konnten sich nicht satt an dem sehen, was vor ihnen lag. Damit waren sie zufrieden. Fragen dazu. Haben auch wir ähnliche Züge? Legen auch wir uns selbst unser Erbe so zurecht, wie es uns gefällt? Wollen wir zum Beispiel in den Himmel, obwohl das Königreich hier auf Erden sein wird? Falls ja, inwiefern beeinflusst uns dieses Denken? Können wir die Ausmaße einer solchen unbiblischen Denke überhaupt verstehen? Und sind auch wir damit zufrieden, was unsere Augen sehen? Fühlen wir uns wohl in dieser Welt? Oder trachten wir nach dem Königreich Gottes? Matthäus 6,33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Falls einige dieser Punkte auf uns zutreffen, lassen wir uns durch sie warnen und verstehen, dass andere Brüder für Gottes Namen am Kämpfen sind? Nein, nicht dafür, wie sein heiliger Name ausgesprochen wird, sondern dafür, wofür sein Name steht, für sein Wesen, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit und alles sonst, was unser Gott ist. Kämpfen wir für seinen Namen mit, oder sind auch wir hier in einem Modus, der uns unterschwellig so programmiert, dass wir träge und mit der Welt zufrieden sind, in der wir leben? Johannes 12, 25. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Am Ende bleibt es bei einer Frage. Sollten wir ähnliche Punkte an uns erkennen, sind wir in der Lage, wie Ruben und Gad auch, sich warnen zu lassen und mit auf in den Kampf zu ziehen? 4. Mose 32, 17. Wir aber wollen uns zum Kampf rüsten und eilends voranziehen vor den Kindern Israels. Zweitens, beklage ich mich? 4. Mose 11, 1. Und es geschah, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren des Höchsten. Und als der Höchste es hörte, da entflammte sein Zorn, und ein Feuer des Höchsten brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Das Volk bekam alles, was es benötigte. Es fehlte ihnen an nichts. Und das Allerwichtigste, sie wurden aus der harten Sklavenarbeit befreit. Aber dennoch waren sie unzufrieden. Sie beklagten sich. Fragen dazu. Sind wir mit dem zufrieden, was wir haben? Sind wir dankbar, auch wenn wir wenig haben? Oder sind wir unterschwellig undankbar, weil wir vielleicht zu viel haben? Sind auch wir, wie sie damals, undankbar, obwohl uns das Mann vom Himmel fällt, sprich unser Gott uns mit Nahrung in Fülle speist? Oder schlimmer, blicken wir irgendwie auf unser Leben zurück und sagen wie jene damals, früher war alles besser? Haben auch wir einen Sehnsuchtsblick zurück in unser Leben zuvor, aus dem uns Gott befreit hat? Erinnere ich mich zurück, aus welchem Sumpf ich befreit wurde? Lukas 9, 61 bis 62. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jeschua aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wer über sein Leben mit Gott klagt und nach hinten blickt, ist nicht tauglich für das Königreich Gottes. So die Worte unseres Erretters. Unser altes Leben muss also mit dem alten Menschen sterben. Wer aber sein altes Leben nicht verlieren will, kann das zukünftige nicht haben. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Lukas 9, 24. Drittens, lästere oder verleumde ich? 4. Mose 12, 1-2. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sprachen, hat der Höchste nur mit Mose allein geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Höchste hörte es. Wir alle haben ein Problem mit unserer Zunge. Und wir alle haben ein Problem mit unseren Herzen. Und da aus der Fülle des Herzens der Mund redet, benötigen wir hier alle Veränderung und Züchtigung in diesem Bereich. Oder denken wir, dass wir diese Baustelle nicht mehr haben? Sagen wir vielleicht manchmal etwas und tarnen es als etwas Positives, obwohl wir in unserem Herzen wissen, dass es aus Verletzung, Unzufriedenheit, Neid, Zorn, Bitterkeit, Stolz oder was auch immer kommt? Prüfen wir unsere Herzen, nachdem wir etwas gesagt haben, und erkennen daran, warum wir es gesagt haben? Falls wir uns nicht selbst prüfen, sollten wir das unbedingt tun. Denn wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Jakobus 1, 26. Viertens, verschmähe ich Verheißungen? 4. Mose 14, 2-3. Und alle Kinder Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Und warum bringt uns der Höchste in dieses Land, dass wir durchs Schwert fallen. Hier könnte die Frage anstatt verschmähe ich Verheißung auch bin ich kleingläubig heißen. Denn als das Volk von den Riesen hörte, schrumpfte ihr Glaube auf ein Minimum. Es ging sogar so weit, dass sie, wie im Vers gelesen, zurück nach Ägypten kehren wollten. Dahin zurück, woraus sie von Gott befreit wurden. Fragen dazu. Kennen wir das auch von uns, dass wenn die Probleme in unserem Leben ebenfalls wie Riesen erscheinen, dass auch unser Glaube an unseren Gott schrumpft? Wir dann vielleicht, wie sie auch, zurück in die Welt wollen, beziehungsweise sogar ihr in die Arme rennen? Wir sozusagen von Gott weglaufen, anstatt zu ihm hin? Und all das, obwohl wir wissen, dass er allmächtig ist und wir zuversichtlich sein können, dass er das, was er mit uns begonnen hat, auch vollenden wird. Philipper 1,6 Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Falls Verse wie dieser uns in Phasen unseres Kleinglaubens nicht helfen sollten, wäre eine Möglichkeit, nach Geschwistern zu suchen, die uns ganz individuell und persönlich, wie ein Kaleb damals, bestärken und uns daran erinnern, dass wir es durch Gottes Hilfe ganz gewiss schaffen werden, wenn wir nicht aufgeben. 4. Mose 13,30 Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Das Wichtigste in solchen Situationen ist aber natürlich unser Gebet, denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Lukas 11, 10-13 Fünftens. Haben auch bei mir oft die anderen Schuld? 4. Mose 17,6 Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte am anderen Morgen gegen Mose und gegen Aaron und sprach, ihr habt das Volk des Höchsten getötet. Man macht einen Fehler und der erste menschliche Impuls ist meist, Schuld von sich schieben, Ausreden suchen, verharmlosen oder eben anderen die Schuld geben. Jeder von uns kennt das. Aber kennen wir auch die Gefahr, die dahinter steckt? Vor allem jetzt im Glauben? Verstehen wir, dass diese Art uns regelrecht daran hindert, im Glauben voranzukommen? Erkennen wir in den Situationen, dass wir uns meist mit Ausreden, Verharmlosung und mangelndem Eingeständnis selbst betrügen? Verstehen wir, dass man im Glauben zu seinen Fehlern stehen muss, ansonsten, wenn diese Fehler Sünden sind, man keine Vergebung für sie erlangt, weil man sich selbst ja vermeintlich für unschuldig hält? Vor allem, wenn es um Situationen geht, bei denen wir im Umgang mit anderen Menschen die Schuld tragen, fällt uns das Zugeben besonders schwer. Als würden wir dann irgendwie unser Gesicht verlieren. Oder schlimmer, in Wut, Zorn, Verletztheit, Verbitterung und Ähnlichem tun und sagen wir gegenüber unseren Mitmenschen etwas und geben für unser Verhalten dann ihnen die Schuld. So auf die Art, wegen dir habe ich so reagiert. Du bist schuld an meinem Handeln. Du hast mich dazu gezwungen. Und so weiter und so fort. Kennt man diese Situation von sich selbst? Ist man in der Lage, seine eigene Schuld zu erkennen? Denn meist, beziehungsweise fast immer, gehören ja zwei dazu. Matthäus 7, 3-5 Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus seinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Sechstens, lehne ich mich gegen Gottes Ordnung auf? 4. Mose 16, 9-10 Ist es euch zu wenig, dass der Gott Israels euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst der Wohnung des Höchsten verrichtet und vor der Gemeinde steht, um sie zu bedienen, dass er dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir hat herzunahen lassen? Und ihr trachtet auch nach dem Priestertum. Unser Gott ist ein Gott des Friedens und der Ordnung und nicht der Unordnung. Vergleiche hierzu 1. Korinther 14, 33. Jedes Mal, wenn wir uns gegenüber einer von Gott eingesetzten Ordnung auflehnen, dann gibt es Unfrieden und Chaos, egal ob in der Natur, in der Gesellschaft, in der Ehe, in der Gemeinde, einfach egal wo. Da dieses Thema ein heikles und leicht missverständliches Thema ist, wollen wir lediglich anmerken, dass es nahezu in allen Lebensbereichen Ordnungen gibt. Natürlich gilt es bei jeder Ordnung, zuerst den Willen Gottes, also seine Gebote, zu befolgen. In kurz, sein Wort steht über all dem. Aber in seinem Wort steht eben auch, dass es Ordnungen gibt, die er eingesetzt hat. Diese sollten wir unbedingt kennen, damit wir innerhalb dieser Ordnungen auf Gott wohlgefällige Weise agieren können. Daher die Frage: Kenne ich die Ordnungen, die Gott für uns eingesetzt hat? Weiß ich, wie ich mich innerhalb dieser Welt, innerhalb einer Familie, innerhalb einer Ehe, innerhalb einer Gemeinschaft und so weiter zu verhalten habe? Kenne ich die Tragweite dessen, wenn ich mich diesen Ordnungen widersetze? Römer 13,2. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Siebtens. Bin ich ungeduldig? 4. Mose 21,4. Und man gab dem Ort den Namen Horma, und sie brachen auf vom Berg Hor den Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen, und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Oft müssen auch wir, wie jene damals, Umwege in unserem Leben gehen. Meist deswegen, weil wir gewisse Dinge nicht in dem Gehorsam gemacht haben, der dafür nötig gewesen wäre. Gehen wir dann die Extrameile, setzt relativ schnell durch die Schwachheit unseres Seins die Ungeduld bei uns ein. Wir bekommen nicht sofort das, was wir uns ersehnen. Alles dauert viel zu lange. Auch hierbei spielt wieder unsere Undankbarkeit eine tragende Rolle. Und natürlich auch unser mangelndes Zugeständnis der eigenen Fehler, sofern diese für den jeweiligen Fall vorliegen. Alle diese und andere Punkte führen dazu, dass wir ungeduldig werden. Und diese Ungeduld führt dann meist zum Kleinglauben. Fragen dazu: Kennen wir das aus unserem Leben? Geschehen auch bei uns Dinge nicht schnell genug? Selbst Wünsche wie ein Dienst für Gott brauchen Zeit, wie eingangs zu dieser Portion gelesen. Sind wir auch in diesen Dienstaspekten ungeduldig und rennen vielleicht sogar blind los und tun Dinge, bei denen wir meinen, dass sie Gott für uns vorgesehen hat? Rennen wir los, ehe ins Gebet zu gehen und zu warten? Und vor allem im Gebet auszuharren, bis der Allmächtige sagt: Jetzt. Römer 8,25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Und Prediger 3,1. Alles hat seine bestimmte Zeit, und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Achtens. Habe ich einen vergleichbaren Unglauben wie Mose und Aaron? 4. Mose 20,12. Da sprach der Höchste zu Mose und zu Aaron: Weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Diese achte Frage gilt vor allem denjenigen, die die Gnadengabe eines großen Glaubens erhalten haben oder meinen, einen großen Glauben zu haben. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Lukas 12, 48. Fragen dazu: Ist man sich als ein Gläubiger mit der Gnadengabe eines großen Glaubens bewusst, dass alles entsprechend diesem großen Glauben gefordert wird? Dass ein Fehltritt eines, sagen wir mal, Großgläubigen nicht mit dem Fehltritt eines Kleingläubigen vergleichbar ist? Oder ist uns, die wir erkennen durften, dass sein heiliges Gesetz noch gültig ist, bewusst, dass unser Gott uns auch nach dieser Erkenntnis richten wird? Dass er von uns wesentlich mehr verlangen wird? Unter anderem, dass wir die Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit in diesem Gesetz als ein Vorbild und Licht für andere vorleben? Matthäus 5,16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 9. Lasse ich mich leicht reizen? Psalm 106, 32-33. Und sie erzürnten ihn, also Mose, an dem Wasser von Meriba, und es erging Mose übel ihretwegen. Denn sie reizten seinen Geist, so dass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Diese 9. Frage ist wohl leichter als jede andere zuvor. Dennoch ist ihre Tragweite nicht weniger weitreichend. Denn aufgrund dieses warnenden Beispiels dürfen wir erfahren, dass Mose sich einmal reizen ließ und deswegen nicht ins Land darf. Unter anderem deswegen, weil das, wozu er sich hinreißen ließ, einfach zu gravierend war. Wir persönlich kennen etwas Vergleichbares aus unserem Leben. Auch wir haben nicht nur einmal unbedacht geredet und haben uns sicherlich auch mal zu Worten reizen lassen, die gravierend ungesund waren, für uns, aber viel schlimmer auch für unser Gegenüber. Daher können wir aus eigener Erfahrung sagen und warnen, wer je zornig ist, muss die Strafe dafür bezahlen. Sprüche 19,19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jakobus 1,19. Sind wir es aber nicht, sind wir uns dann auch der Konsequenzen bewusst? Wissen wir, dass einmal Ausgesprochenes nie wieder rückgängig gemacht werden kann? Wissen wir, dass Worte schlimmer als Schwertstiche sein können? Wissen wir, wie schlimm es in den Augen unseres Gottes ist, wenn wir unsere Zunge nicht im Zaum halten und andere damit verletzen? Falls es uns bewusst ist, was tun wir gegen unsere Zunge und wie rigoros gehen wir gegen sie vor? Matthäus 5, 21-22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raca, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Zehntens. Habe ich etwas mit Bileam gemeinsam? 4. Mose 22, 20-22. Da kam Gott in der Nacht zu Bileam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mach dich auf, geh mit ihnen. Aber nur das, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Und Bileam machte sich am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten von Moab. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er hinzog. Nur anhand dieser 3 Verse allein kann man schnell erkennen, dass die Portion um Bileam mehr als anspruchsvoll ist. Wenn man sich nicht intensiv mit dem Text beschäftigt, kann es nicht nur passieren, dass man ihn missversteht, sondern dass man auch die Warnungen darin nicht erkennen kann. Denn es ist kein Zufall, dass in der gesamten Weisung, also dem Gesetz, kein anderes Ereignis, bei dem es um die Machenschaften eines Feindes Israels geht, so detailliert und umfangreich beschrieben wird, wie das um Bileam. Das weitere Besondere ist, dass Bileam auf den ersten Blick gar nicht wie ein Feind des Volkes erscheint, denn schließlich steht geschrieben in 4. Mose 22,18: Und Bileam antwortete und sprach zu den Knechten Balaks, wenn Balak mir sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich nicht den Befehl des Höchsten, meines Gottes, übertreten, um Kleines oder Großes zu tun. Daher, da das alles ein wenig, sagen wir mal, kompliziert ist, können wir hier nicht alle Aspekte durchleuchten. Falls dich aber diese Aspekte interessieren, dann schau dir das Video zu dieser Lesung an. Hier nun in ganz kurz ein paar Fragen, die passend zu dieser Portion sind und man diese vielleicht nur nachvollziehen kann, wenn man diese Portion auch genau kennt. Solltest du also etwas nicht ganz nachvollziehen können, aber dennoch Interesse daran haben, dann schau dir, wie zuvor erwähnt, das Video zu dieser Portion an. A. Hören wir ohne Umschweife auf die Antwort unseres Gottes? Oder fragen wir so lange nach, bis uns die Antwort passt? Diese Frage ist vor allem für diejenigen Geschwister wichtig, die ihre Antworten nicht direkt vom Thron Gottes erhalten, sondern sich eher durch Zeichen lenken lassen, was eine Gefahr für sich ist. Siehe bei Interesse dazu das Video Gebetserhörung durch Zeichen. B. Ist uns bewusst, dass wenn wir so lange bei unserem Gott für etwas nachbohren, was er eigentlich gar nicht für uns vorgesehen hat, wir es dann vielleicht auch irgendwann bekommen? Und dass das Ergebnis daraus dann logischerweise selten gut für uns sein wird? C. Ist uns bewusst, dass unser Weg mit und zu Gott hin ein Weg voller Demütigung und Prüfungen ist? Demütigung und Prüfungen, die von ihm ausgehen? 5. Mose 8, 2. Und du sollst dich an den ganzen Weg erinnern, den der Höchste, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. D. Erkennen wir, dass unser himmlischer Vater aus seiner Liebe heraus uns in ausweglose Situationen führt, in die wir uns zu Beginn selbst hineinmanövriert haben? Erkennen wir in diesen Situationen, dass er das tut, damit wir aufwachen? Erkennen wir dann, wenn sogar Esel zu uns reden, dass das, was wir tun, falsch in seinen Augen ist? E. Betrachten wir die Welt durch Scheuklappen, durch unser festgezogenes und ganz individuelles Betrachtungsfeld des Glaubens und denken so, dass wir genau wissen, wie Gott zu handeln und zu wirken hat? Oder verstehen wir, dass Gott durch alles und jeden wirken kann und sich von uns nicht in eine Box sperren lässt? F. Verstehen wir, dass Gott sogar Wunder und Zeichen wirken kann, um uns durch diese zu prüfen? 5. Mose 13, 2-5. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder jemand, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sprach, lass uns anderen Göttern nachgehen, die du nicht gekannt hast, und ihnen dienen, so sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat, denn der Höchste, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Höchsten, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Dem Höchsten, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten. Und ihr sollt seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Oder ganz allgemein zu dieser Biliam-Portion gefragt, wie können wir erkennen, ob wir im Willen Gottes wandeln oder in der Verschlagenheit unserer Herzen? Wie können wir in unserem Leben erkennen, wann wir vielleicht wie ein Biliam losgelassen in die Irre gehen oder noch auf dem wahren Weg sind? Da wir sehr wahrscheinlich alle einige dieser Fragen nicht richtig beantworten können, sprich wir nicht genau wissen, ob unsere Ansicht der Dinge richtig oder falsch ist, bleibt am Ende meist nur eines übrig: unsere Abhängigkeit von unserem allmächtigen Vater und seiner Gnade. Psalm 139, 23-24. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast.